ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit dem für viele sicherlich unvergessenen Alfred Biolek, der 2021 starb. Das Gespräch mit ihm fand 2009 statt. Mann, ist das lange her. Die Hörbarust gibt es seit inzwischen fast 25 Jahren. Das ist eine lange Zeit und einige unserer Gäste sind leider inzwischen gestorben. In Reminiszenz sagen wir, schön, dass ihr da wart und nutzen die Sommerpause, um euch ein paar dieser wunderbaren Menschen nochmal in Erinnerung zu rufen.
Radio 1. Hörbarust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Noch einmal herzlich willkommen zur Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, seit 200 Jahren jetzt schon. Wer ist denn heute zu Gast? Jemand, der sagte, ich brauche Unruhe und Kommunikation. Einmal war ich für 5 Tage auf den Malediven, das waren 4 Tage zu viel. Dieser Mann hier sang mit Udo Jürgens Schnucki Putzi. Er wollte Fidel Castro nicht in seiner Sendung haben, sprach mit dem damaligen Kanzler Kohl über Klingelschilder und Kaninchenzucht und hat wahrscheinlich mehr italienische Pastasoßen-Variationen ausprobiert als wir alle zusammen.
Hörbarust. Heute mit Alfred Biolek, 75, Fernseh-Talkmaster, Entertainer und Produzent. Alfred Biolek kommt im heutigen Tschechien in Karviná zur Welt. Er verlebt eine schöne Kindheit mit 2 Brüdern. Sogar vom Krieg bekommt er erstmal nicht viel mit. 1946 flieht die Familie nach Waiblingen bei Stuttgart, wo sein Vater als Rechtsanwalt weiterarbeitet. Auch Alfred studiert Jura und wird 1963 Justiziar beim ZDF. Doch schon bald arbeitet er dort als Moderator und Redakteur, zum Beispiel für die Drehscheibe. Für die Bavaria produziert er 1974 die Sendung Am laufenden Band. Ein Riesenerfolg. Ein Jahr später moderiert Biolek den Kölner Treff, ab 1978 dann Bios Bahnhof. Es folgen später die Formate bei Bio, Mensch Meier, Boulevard Bio und zuletzt Alfredissimo. Derzeit steht er bei Cosi fan tutte im Berliner E-Werk auf der Bühne. Wir freuen uns auf die Geschichten aus einem prallen Leben. Alfred Biolek, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Herr Biolek, die erste Herausforderung bestand darin, Ihr Leben zusammenzufassen, diese Stationen zusammenzufassen.
Also eine Sache muss ich korrigieren,
gerne.
Dringend.
Gerne.
Wir sind nicht geflohen, wir sind ausgewiesen worden, wir sind Heimatvertriebene. Das ist ein großer Unterschied.
Das ist ein Unterschied, das stimmt.
Wir wären nicht weggegangen, nicht? Aber die kommunistischen Tschechen haben alle Deutschen rausgeschmissen und haben ihnen erstmal alles abgenommen. Wir haben also alles verloren, wir hatten noch ein kleines Köfferchen. Und ich hatte so Holzschuhe und wir sind dann im Viehwagen rausgeschmissen worden aus dem Land. Also geflohen sind wir nicht.
Verzeihen Sie uns, muss ich auf meine Kappe nehmen, das ist einfach eine Formulierung, die wirklich sehr vorschnell gefallen ist. Sie waren ja 8 Monate, glaube ich, vorher in so einem Mutter-Kind-Lager
Die haben gesagt, wir kommen in ein Lager und werden 2 Wochen später eben dann ausgewiesen. Mhm. Und dann waren es 8 Monate. Ich muss dazu sagen, das klingt alles so schrecklich. Das war auch schrecklich, vor allem für meine Mutter und auch meine Großeltern, die da waren. Als Kind empfindet man das fast ein bisschen als Abenteuer. Nicht? Da hat man mit den anderen Kindern dann so in dem Hof des Lagers gespielt und so. Also für mich war das nicht so dramatisch.
Wir tauchen gleich ein bisschen ein in Ihre Kindheit. Das gelingt deswegen, weil Sie ein Buch geschrieben haben, das ist jetzt gar nicht zu promoten gilt, gar nicht, das gibt's ja schon ein bisschen. Bio, mein Leben, aber das haben Sie zusammen mit einem Journalisten gemacht, der das Ganze aufgeschrieben hat. So kann man sich tatsächlich ein bisschen auf Ihre Spuren begeben und sich das ein bisschen vorstellen, wo Sie groß geworden sind und wie das alles abgelaufen ist in Ihrem Leben. Aber lassen Sie uns doch vorher kurz über Urlaub sprechen. 5 Tage Malediven wird den meisten wahrscheinlich zu kurz sein und Sie sagen 4 Tage zu lang. Mhm. Was ist mit Ihnen und Urlaub?
Also ich bin halt jemand, der sein ganzes Leben aktiv war, kommuniziert hat, immer irgendetwas gemacht hat. Und wenn ich dann da sitze und nichts tun kann, dann langweile ich mich. Das finde ich schrecklich. Ich habe überwiegend Urlaub gemacht in Griechenland auf einer Insel, wo ich ein Haus hatte, 33 Jahre. Und das heißt, man hat eingekauft, man hat gekocht, man hat Ausflüge über die Insel gemacht.
Mit Leuten.
Und es waren immer Leute da. Mhm. Und auf Malediven, das war eben so auch, zum Beispiel, ich war ja auch nicht nur in Griechenland in meinem Haus, sondern war auch mal eingeladen als UNO-Sonderbotschafter in Kambodscha. Und da sind wir dann vorher einfach 2 Wochen in Thailand gewesen und so. Aber da waren doch Möglichkeiten, einen Ausflug zu machen oder dies oder jenes. Also eine gewisse, ich brauche eine gewisse Aktivität. Und diese Malediven, das ist ja eine Insel gewesen, wenn man die einmal zu Fuß umrundet hat, das waren 40 Minuten hat man da gebraucht. Und sonst gab es nichts. Also es gab eben nur diesen Bungalow und den Strand und das Schwimmbad und so.
Was hätte man drauflegen müssen? Also gute Bücher, hätten die schon gereicht?
Ja, ich habe ja gelesen, das war schon okay. Aber ich lese ja auch hier zu Hause, auch in Griechenland habe ich auch gelesen. Aber nur lesen,
das okay, ist gute so Bücher richtig. Und 2 Freunde, hätte das gereicht?
Ja, es wäre, also ja, ich war mit einem Freund da, aber das allein, also auf die Dauer, das ist ja, also hätten schon ein paar mehr sein müssen. Und ja, wenn es ein Bungalow gewesen wäre mit Küche und wir hätten nicht einkaufen können. Aber das Ganze ist ja auch nur ein bisschen symbolisch. Also diese Malediven, das habe ich ja nur so erzählt, um zu sagen, dass ich eben nicht jemand bin, der sich so an den Strand legt.
Ja, ich verstehe. Kann man sich bei Ihnen auch nicht so gut vorstellen.
Nee. Also es hätte auch, ich würde auch in Spanien oder so keinen Urlaub machen in einem Hotel, wo ich dann nur am Strand liege und so oder am Pool. Das gibt's nicht.
Ihr Leben ist ja eigentlich sehr, sehr gut durchorganisiert. Ich meine mir das, ich erlauben zu dürfen, das zu sagen, weil ich so viel darüber gelesen habe. Aber ich stelle mir jetzt vor, in Ihrer exponierten Position, Sie sind jemand, der sehr beliebt ist. Sie gehören zu den prominentesten Fernsehmenschen in Deutschland. Sie sind mit Sicherheit auch immer umgeben gewesen von Leuten, die Ihnen auch geschmeichelt haben, die Sie gut fanden, die vielleicht ein bisschen zu kritiklos waren oder überhaupt wie soll ich das sagen? Also ich weiß nicht, wie viel Gegenwind Sie bekommen haben. Die meisten Menschen haben es Ihnen wahrscheinlich sehr, sehr leicht gemacht, Sie kennenzulernen. Und es hätte jetzt sein können, dass Sie sagen, das ist genau das Falsche. Ich finde das gut, bei mir bleibt jemand im Gedächtnis, mit dem ich mich erstmal zum Beispiel reibe und dann verliebt man sich sozusagen ineinander. Ja.
Also, dass es sehr viele gegeben hat, die mir geschmeichelt haben und die mit mir eng sein wollten und so weiter, das ist ganz klar, das ist keine Frage. Aber ich muss sagen, das hat sich doch immer ganz schnell, erstaunlich schnell herausgestellt, ob das echt ist, ob da was über diese Schmeichelei und dieses Nettsein hinaus noch da war. Und wenn das nicht da war, dann ging die Sache, hat sich einfach, dann kam der nächste Schmeichler. Verstehen Sie, das kam ja immer, wenn ein Schmeichler nicht etwas anderes zu bieten hatte und mich nicht interessiert hat, war der so schnell weg und der nächste war ja schon wieder da. Also es ist eben erstaunlich, dass es Leute gibt, mit denen ich befreundet bin, richtig befreundet. Also einer, der mit dem ich am längsten befreundet war, der ist schon tot. Das war einer, der neben mir in der Schule
Fritz?
Gesessen hatte.
Nee, das
hatte.
Ist der Georg, oder?
Nein, das ist Hans-Dieter Märterer, der saß neben mir in der Schule. Oh. Und mit dem war ich dann also viel zusammen im Urlaub, haben dann das erste Haus in Griechenland zusammen gekauft und so. Der ist vor ein paar Jahren schon gestorben. Und dann ist einer, den habe ich 1953 kennengelernt. Der war jetzt 16 Jahre Oberbürgermeister in Freiburg, Rolf Böhme. Immer noch, seit damals, immer noch befreundet. Wir haben studiert zusammen. Einen aus der Studienzeit, das muss so gewesen sein, 57, auch noch immer befreundet. Der lebte jetzt viele Jahre in Caracas, aber hat sich regelmäßig gemeldet. Reinhard Wettmann, wenn der kam nach Deutschland, dann haben wir uns getroffen. Also das ist, aber andere, die habe ich vielleicht vor ein paar Jahren erst kennengelernt, sie sind schon weg.
Tina Turner ist noch da.
Nicht mehr so eng. Das war mal eine ziemlich enge Sache. Sie hat ja eine Zeit lang sogar in Köln gewohnt. Da war ich ab und zu bei ihr zu Hause. Sie war auch bei mir. Dann war sie in Zürich und dann war ich mal bei einem großen Fest, das sie an der Côte d'Azur gegeben hat. Aber jetzt schon länger nicht mehr. Auch das ist so, ja, oft hängt es wirklich auch damit zusammen, sie lebt jetzt überwiegend an der Côte d'Azur, ich komme da nicht hin. Nach Zürich bin ich öfter gekommen, dann habe ich einfach angerufen und wir sind zusammen essen gegangen oder so. Das hat jetzt aufgehört. Wobei ich sagen muss...
Spricht sie Deutsch? Darf ich das
sagen? Nein, kaum. Sie hat immer Boulevard Bio gesehen, aber im Bett und da saß ihr Lebensgefährte daneben und musste ihr übersetzen.
Okay. Dann wir hören jetzt von Tina Turner What's Love Got to Do? Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Alfred Biolek ist heute hier zu Gast. Tina Turner ist ein Übergang zu nochmal zum Thema Gastfreundschaft oder Gastgebertum. Elke Heidenreich hatte nämlich mal Ihnen einen öffentlichen Geburtstagsbrief geschrieben, in der Hör zu, glaube ich. Und da hat sie auch erwähnt, eines Abends riefen sie an und sagten, Elke, komm doch vorbei zum Essen, sprichst du eigentlich Englisch? Und sie sagte, ja, ich komme. Und dann war da Tina Turner und man hat zusammen einen sehr, sehr schönen Abend verbracht. Sie sind ja nun Profi-Gastgeber. Jetzt muss ich mal eine Frage an Sie richten. Muss man immer den Partner eines Menschen dazu einladen?
Na, immer nicht.
Wann nicht?
Es gibt keine Regel für sowas. Es gibt kein Rezept und keine Regel. Diese Dinge sind spontan, diese Dinge haben mit Emotionen zu tun. Wenn ich dafür eine Antwort hätte, das wäre schrecklich. Das will ich gar nicht.
Wie verfahren Sie damit? Sie werden ja auch nicht jeden Lebenspartner oder jede Lebenspartnerin Ihrer Gäste immer sympathisch finden. Also wenn Sie jemanden schon kennen und sagen, boah Mann, der sitzt den ganzen Abend immer nur da und kritisiert alles. Also sagen Sie dann auch, du komm morgen Abend mal alleine?
Kann durchaus sein. Aber wie gesagt, also das ist total abhängig von der Situation, von der Person. Wenn ich weiß, das geht, dann kann ich das machen. Wenn ich weiß, der würde sich beleidigt fühlen oder nicht gut fühlen, dann mache ich es nicht. Mhm. Also da muss man sich verlassen können auf sein Gefühl.
Sie leben ein Drittel in Köln, ein Drittel in Berlin. Ist das noch aktuell? Und ein Drittel nein.
Ja, so war es bisher. Herum? Ein Drittel in Köln, ein Drittel in Berlin und ein Drittel irgendwo unterwegs. Mhm. Aber ich habe jetzt Köln beendet, habe das Haus verkauft und ziehe Anfang des kommenden Jahres ganz nach Berlin. Und werde Köln aber regelmäßig besuchen, weil ich dort noch Freunde habe. Mhm. Und aber Hauptwohnsitz wird Berlin sein.
Prenzlauer Berg.
Prenzlauer Berg, also an der Grenze zwischen Mitte und Prenzlauer Berg.
Wie würden Sie Ihr Viertel beschreiben? Also was daran lieben Sie so? Also bei Köln haben Sie mal gesagt, es ist die Mischung, die Ihnen da so viel Freude macht in der Ecke, in der Sie da gewohnt haben. Ist es dasselbe hier in Mitte oder in Prenzlauer Berg?
Also Köln war natürlich auch deswegen eine Heimat für mich, weil ich dort alle meine Sendungen gemacht habe. Und das ist auch mit ein Grund, warum Köln jetzt für mich nicht so attraktiv ist, weil natürlich die Welt kam zu mir, nicht meinetwegen, die kam wegen der Sendungen, aber sie kam dann letztlich doch zu mir. Das war, als ich noch Bios Bahnhof machte, waren das die ganzen großen Sänger aus der ganzen Welt. Später, als ich Boulevard Bio eben machte, kamen die nicht aus der Welt, sondern mehr aus Deutschland, weil wir Wert darauf legten, dass die alle Deutsch sprachen. Und das war halt Köln. Und ohne Sendungen finde ich Köln immer noch extrem sympathisch. Aber es ist natürlich nicht mehr so spannend. Und Berlin, da kommen die Menschen hin, auch ohne Sendung.
Das stimmt. Dem großen Sänger angesprochen, Sammy Davis Jr. ist zum Beispiel da gewesen. Der hat sich über Bios Bahnhof, war das glaube ich, damals so geäußert. The most unique show and the best mixture in the world und so weiter. Das muss Ihnen schon sehr gefallen haben.
Das war schon ein Ritterschlag, das muss man sagen.
Sie sind ja oft danach mit den Gästen noch feiern und essen gegangen. Ja, auch mit ihm? Auch mit Sammy Davis Jr.?
Nein, er nicht. Der hat sich sehr zurückgezogen. Auch vorher kam nur zur Probe und dann gleich wieder in seinem Bus. Der kam mit so einem großen Bus und der ist abends nicht mit. Aber die anderen fast alle. Die haben dann auch gesungen. Meine Mutter hatte mal Geburtstag an dem Tag, als ich einen Bahnhof hatte. Und da hat dann Shirley Bessie, glaube ich, hat Happy Birthday für sie gesungen. Und Joan Baez hat Jazz gesungen. Und zwar, die saß mir gegenüber am Tisch und ich habe so gemerkt, die war sehr, sehr zurückhaltend. Wenn ich dir jetzt sage, sing doch was, da war ein Pianist in diesem Restaurant, es war so eine Piano-Bar, aber mehr Piano-Restaurant. Und ich habe dann einfach das Mikrofon aus dem langen Kabel genommen, vor sie hingelegt, dem Pianisten ein Zeichen gegeben, der hat angefangen, irgendein Jazzlied, und sie hat dann das Mikrofon genommen, am Tisch sitzen geblieben, hat gesungen. Also das ist eine tolle Sache. Adriano Celentano hat für die italienischen Kellner ein Lied gesungen und so. Das war schon toll.
Haben Sie das so gesagt, wenn ich einen Bahnhof hatte? Das war die Redewendung dafür, wenn Sie abends eine Sendung Bios Bahnhof gemacht haben. Wenn dann haben Sie immer gesagt, oh nee, heute Abend habe ich einen Bahnhof.
Ja, ja, okay. Natürlich.
Gut, wir hören jetzt Sammy Davis Jr., New York, New York.
Okay. Start spreading the news.
Alfred Franz Maria Biolek. Wer sind Franz und Maria? Ihre Großmutter und Ihr Großvater?
Also Franz ist der Großvater und Maria war so ein bisschen mehr eine Huldigung an die Madonna. Meine Eltern waren sehr katholisch und ich glaube, das war der Grund.
Ihr Vater hat als Rechtsanwalt gearbeitet. Er war ein konservativer Mann, aber Sie haben ihn immer als sehr tolerant und weltoffen dennoch beschrieben.
Ja, war ein liberaler Konservativer und das habe ich sehr früh gemerkt und zu schätzen gewusst und habe das auch respektiert.
Was hätte ihn auf die Palme gebracht?
Was hätte
ihn? Ja, was hätte ihn oder was hat ihn damals auf die Palme gebracht?
Nichts, gar nichts. Der hat nie irgendwie, ist nie ausgeflippt.
Also hatte er so eine natürliche Autorität, die man so einfach so respektiert hat.
Ja. Also ich habe ihn nie erlebt in Rage oder schimpfend oder laut oder irgendwas, nicht.
Hedwig, Ihre Mutter, hatte schauspielerische Ambitionen ein bisschen. Hat nicht auch Ihr Vater Sie in so einem Leinenstück kennengelernt?
Ja. Er saß unten und sie war auf der Bühne, hat gespielt und da hat er sich in sie verliebt. Und ich glaube, sie wäre gerne Künstlerin, Schauspielerin oder sowas geworden. Mhm. Aber das war ja damals zu der Zeit, wenn man dann geheiratet hat und dann Kinder bekommen hat, dann hat man nicht noch einen Beruf ausgeübt, wie das heute ja üblich ist. Das gab es damals nicht.
Sie waren ja, glaube ich, Sie waren das letzte Kind? Sie waren ein Nachzügler sozusagen?
Jawohl, ja, mein ältester Bruder war 8 Jahre älter und der andere 6 Jahre älter.
Und Ihr Vater hat tatsächlich in beiden Weltkriegen als Soldat dabei sein müssen?
Im Ersten Weltkrieg noch in der K&K-Armee, der österreichischen Armee und dann in der deutschen Armee.
Hat Ihr Vater ihn, als es auf den Zweiten Weltkrieg zuging, hat er seine Söhne zusammengenommen und mit ihnen gesprochen darüber, was der Krieg bedeuten könnte?
Nicht mit mir, ich war ja einfach zu jung. Ob er das mit meinen älteren Brüdern getan hat, weiß ich nicht. Das könnte sein, obwohl ich glaube auch nicht. Er war nicht jemand, der viel gesprochen hat und sich erklärt hat und mit Dinge diskutiert hat. Das war so gar nicht sein Ding.
Also, er hat ja später Magenkrebs bekommen, glaube ich.
Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass genau das der Grund sein könnte dafür?
Er hat viel in sich hineingefressen, absolut. Also, das ist zum Beispiel ein großer Vorteil von mir, den habe ich, glaube ich, von meiner Mutter geerbt, dass ich also mich unheimlich aufregen kann. Nach 5 Minuten ist alles vorbei. Aber ich kann das alles rauslassen und, jeden Abend, ich bin jetzt auf der Bühne hier mit Cosi van Tutte und da muss ich immer so ein Hemd anziehen und da sind die Knöpfe mit so einer Leiste verdeckt und da kriegt man, also die Knopflöcher sind verdeckt und ich kriege diese Knöpfe nicht rein und ich jeden Abend kriege ich einen Anfall und dann kommt einer und sagt, ja, sollen wir dann lieber jetzt vielleicht eine Leiste machen, wo das so klebt? Nein, das ist gut. Es ist ja alles so toll. Ansonsten, ich muss mich ein bisschen aufregen und damit habe ich, ich habe nie irgendwas mit meiner Gesundheit gehabt.
Sie hatten auch mal, glaube ich, Magenprobleme. Ne? Sie haben doch sogar Rollkuren gemacht Zeit. Was ist denn eigentlich eine Rollkur?
Ja, also Magenprobleme, ist vielleicht zu viel. Ich hatte einfach immer Sodbrennen und hatte mit dem Magen. Aber das war alles in der Pubertät und auch noch in der Studentenzeit, weil ich da noch nicht so ausgeglichen war. Ich war mit mir noch nicht so im Reinen. Ich habe mich noch gesucht. Und in der Zeit hatte ich so immer so, das war aber kein großes Problem. Und Rollkur war, man hat irgendwas eingenommen, so Tropfen. Und dann lag man 5 Minuten auf dem Rücken, dann 5 Minuten auf der linken Seite, 5 Minuten auf dem Bauch und 5 Minuten auf der rechten Seite, damit diese Tropfen
alles.
Da lacht heute jeder drüber. Aber das war damals so. Und das war sehr komisch. Und ich hab so vegetative, also nervöse Magenbeschwerden gehabt. Aber keine objektiven sozusagen. Das war alles psychologisch. Und ich war noch nicht bei mir angekommen.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, es ist so super, ich reg mich dann auf und das platzt dann aus mir raus und ich bin dann 5 Minuten sauer oder so und dann ist es vorbei. Das heißt, Sie sind kein nachtragender Mensch.
Überhaupt nicht.
Kann es denn aber dann sein, dass Sie aus einem Impuls heraus vielleicht übers Ziel hinausschießen?
Ja, das kann schon sein, aber die meisten, also das ist passiert ja entweder, wenn ich allein bin oder in einer Umgebung von Menschen, die mich kennen und die das wissen. Und
ach, wenn Sie allein sind, regen Sie sich dann gerne auf. Also über so eine Knopfleiste, worüber könnten Sie sich noch aufregen, wenn Sie allein sind? Wenn Sie einen Zeitungsartikel lesen, der Ihnen nicht gefällt oder wenn Ihnen irgendwas hinfällt? Oder?
Ja, wenn irgendwie was anbrennt oder irgend sowas.
Okay. Und fluchen Sie? Fluchen Sie richtig fies?
Nee.
Nein? Sie schreien?
Ja.
Mhm. Naja, Sie haben ein eigenes Haus, das geht ja. Sie haben Ihre Kindheit selbst mal im Grunde als so paradiesisch beschrieben.
Ja, das war ganz toll. Und zwar erstmals das Paradies, wie wir gewohnt haben, wie wir gelebt haben, die Gastlichkeit meiner Eltern, die ich da natürlich auch geerbt und mitbekommen habe. Sie sagten vorhin schon, ich bin ein Gastgeber und das habe ich von meinen Eltern. Aber auch, es war auch ein inneres Paradies, weil die so lieb waren. Ich habe überhaupt keine Aggressionen, keinen Stress. Weder die beiden untereinander, die Eltern, noch mir oder uns Kindern gegenüber. Es war alles extrem liebevoll, harmonisch und das hat mich sehr stark geprägt. Ich glaube, ohne das wär ich nicht so geworden, wie ich geworden bin. Zwar, wie ich eben gesagt habe, erstmal noch eine Suchphase, aber dann irgendwann, relativ früh im Leben, habe ich mich gefunden und war dann mit mir eins. Und das ist sehr zurückzuführen auf diese Kindheit.
Wenn man tatsächlich in einer komplett harmonischen Welt aufwächst, mit ja vielen Mitgliedern, ja, also es gehörten ja einige Leute zu ihrer Familie, noch die Schwestern ihrer Mutter und so weiter, ist es dann nicht komisch, wenn man dann irgendwann ad hoc dann doch mit dem da draußen konfrontiert wird? Denn dieses Heile, dieses Harmonische, das ist ja leider nicht immer realistisch. Also spätestens mit Vollendung der Pubertät werden Sie auf Disharmonien, auf Aggressionen, auf Provokationen stoßen. Naja, wie sind Sie damit umgegangen?
Das ist wahrscheinlich der Grund für das, was ich eben erwähnt habe, dass ich in der Pubertät, aber vor allem auch als ich dann Student war, eben mich erstmal finden musste und dann diese Magenprobleme bekommen habe und so. Das hat vielleicht damit zu tun. Ich habe das nie so analysiert, aber das kann schon sehr gut sein. Nur all along hat dann diese harmonische, liebevolle Kindheit sich durchgesetzt. Und ich habe dann diese ganzen anderen Dinge, das Leben ist ja voller Probleme, das weiß ich ja. Aber die habe ich eigentlich ganz gut verarbeitet, an mir abprallen lassen. Und ich habe eigentlich später auch in der ganzen Berufszeit keinen Stress gehabt. Und ich hatte nie Mitarbeiter, mit denen ich Krach bekam. Oder es war eigentlich immer sehr harmonisch.
Ja, beneidenswert.
Ja, ich bin dankbar dafür. Ich bin nicht stolz darauf. Ich bin dankbar dafür. Ich bin ein bisschen ein Buddhist.
Wem danken Sie dann als Buddhist?
Das weiß ich nicht. Aber ich bin dankbar.
Gut. Die Hindus werden wiedergeboren, ne? Wie ist das denn eigentlich, wenn Ihr Leben vorbei ist als Buddhist? Haben Sie da schon Informationen eingeholt, passiert?
Nein.
Sie wurden auch nicht unterrichtet von höherer Stelle. Gut, na dann werden Sie wahrscheinlich noch ganz schön lange leben. Wollen wir es hoffen.
Mal sehen.
George Gershwin haben Sie mitgebracht, Summertime.
Ja, das ist sehr interessant. Ich liebe Gershwin und gerade Porgy und Bess, das ist ja aus Porgy und Bess, finde ich ja hinreißend. Aber als ich mit 17, 1951 in Amerika war als Austauschschüler, da war ich noch so geprägt von der Klassik. Ich bin dauernd nach Stuttgart, bin ja bei Stuttgart auch quasi in die Oper gefahren und meine Brüder haben immer Platten aufgelegt mit Lohengrin und ich weiß nicht was. Und dass jetzt eine Oper, also ein Jazz, dass man Jazz als Oper macht, da war ich entsetzt. Und wir waren mit so einer Gruppe, so eine Bustour gemacht und sind dann abends, wurden wir also eingeladen in die Oper und da wurde Porgy und Bess gespielt und ich war entsetzt. Das kann doch nicht.
Blasphemisch.
Das ist blasphemisch. Da sieht man, wie man seine Meinung ändert und das finde ich auch so schön, dass solche Dinge möglich sind, dass man das auch so. Also, weil Sie das vorhin sagten, ja, natürlich hat sich mein Leben geändert. Und vieles, was ich als Kind oder als Jugendlicher toll fand, finde ich nicht mehr toll. Und vieles, was ich schrecklich fand, finde ich heute toll. Mhm. Ich finde, das muss drin sein.
Und gerade das Letztere, was Sie gesagt haben, das sind ja oft so Sachen, die dann besonderen Eindruck, finde ich, hinterlassen haben. Wenn man, manchmal begegnet man Menschen und man hat das Gefühl, das geht überhaupt nicht. Man kann sich nicht aufs Fell gucken. Ja. Und irgendwann nach einer Zeit stellt sich heraus, vielleicht, weil man sich so ähnelt oder wie auch immer und plötzlich kippt das in eine tiefe Zuneigung. So kann das ja auch mit Musik sein, dass man das Gefühl hat,
also ich habe später beschrieben haben. Gar nicht begriffen, dass ich damals das so schlimm fand, weil ich das so liebe.
So, das war Summertime, George Gershwin, mitgebracht bzw. gewünscht oder ausgesucht von Alfred Biolek, der um ein Haar Zirkusdirektor geworden wäre. Irgendwie sind Sie es ja ein bisschen geworden.
Ja, das ist ja, unbedingt.
Ihr Lieblingsspiel früher gewesen und auch Priester. Das heißt, Sie haben sogar ein kleines Gewand und eine Monstranz bekommen, habe ich gelesen. Mhm. Und haben das gespielt. Was hat Sie denn daran so fasziniert?
Naja, die katholische Kirche ist das älteste und beste Showbusiness der Welt. Und ich meine, so eine Messe, so, da werden ja alle, wie soll ich sagen, alle Organe bedient. Also erstmal die Augen, weil da kommen die in Gewändern, in fantastischen Gewändern. Dann
die Nase,
Ohren,
bitte? Die Nase durch den Weihrauch.
Die Nase
und
durch
so weiter,
den Weihrauch, die Ohren durch die Musik, diese Gesänge. Vielleicht wird gerade eine Messe von Mozart oder Schubert aufgeführt. Also das ist Showbusiness at its best. Mhm. Und das hat mich eben schon früh interessiert. So wie auch der Zirkus-Showbusiness. Also es ist kein Zufall, dass diese Dinge mich fasziniert haben.
Sie sind auch Messdiener gewesen.
Ja.
Sie hatten, glaube ich, weiße Handschuhe, mit denen Sie ganz stolz waren.
Einmal, und zwar als wir waren mal kurz für 2 Monate in etwas westlich von uns geflüchtet, geflohen, von der Heimat, weil die Russen kamen. Wir sind dann wieder zurück und sind dann, wie ich am Anfang schon sagte, ja, ausgewiesen worden.
Ja.
Aber da waren wir kurz mal so 60 Kilometer weiter westlich und das waren wir in einem Pfarrhaus untergebracht und da war ein von einem Orden, Ritterorden, der Oberste und das war so im Range eines Bischofs und dem habe ich ministriert und da musste ich weiße Handschuhe anhaben, aber nur da.
Und die durften Sie auch nicht mitnehmen?
Nee.
Die katholische Kirche hat ja oft auch mit Schrecken und Furcht, also regiert will ich gar nicht sagen, aber als Kind hat man sich ja schon ein eigenes Bild gemacht vom Fegefeuer und vom Sündenfall und von all diesen Dingen. Also haben Sie der katholischen Kirche nur dieses Sinnliche, dieses Spektakel abgewinnen können oder hatten Sie auch ein bisschen Angst vor dem, was die Kirche machen könnte?
Nee, ich hatte keine Angst. Nein, da war ich zu...
Sie waren wahrscheinlich ein guter Junge?
Ja, und sehr optimistisch und sehr positiv und diese Dinge haben mich nicht berührt.
Was haben Sie dann gebeichtet? Man musste
das
ja zur regelmäßigen Beichte.
Ja,
also
das ist so lange her, das war.
Nein, ich wollte jetzt nicht hören, dass Sie ein Fenster eingeschmissen haben, aber...
Ja, vielleicht, und das hätte ich dann wahrscheinlich auch gebeichtet, aber das weiß ich wirklich nicht mehr. Also... Dazu ist zu viel in meinem Leben in der Zwischenzeit passiert, als dass ich solche Details noch wüsste.
Gut, ich wollte darauf hinaus, dass Kinder oft so irritiert sind davon. Also mir ging es damals so mit meinen Freunden im Kommunionsunterricht, dass es hieß, jetzt musst du sagen, was du Böses gemacht hast und dann wird es dir vergeben. Also das war einfach eine Sache, die wir damals gar nicht verstanden haben. Erstens wussten wir nicht, was wir hätten Böses machen können, haben uns dann teilweise was ausgedacht. Und dass es dann so schnell geht, dass man es sagt und zack, es ist vorbei, haben wir auch nicht verstanden. Ne? War normalerweise.
Vielleicht habe ich das auch nicht verstanden, das weiß ich nicht mehr. Also ich kann mich an diese Details wirklich nicht erinnern. Das kann sein, dass ich da deswegen auch keine Angst hatte.
Haben Sie musiziert gemeinsam als Familie?
Gemeinsam nicht, nein. Aber ich habe Klavierunterricht bekommen.
Haben Sie heute noch ein Klavier in Ihrer Wohnung?
Ja, aber ich spiele es nicht.
Andere dürfen sich da dran setzen wahrscheinlich. Okay, also Sport war zum Beispiel gar nicht Ihr Ding damals?
Nie, schon als Schüler nicht.
Und auch heute radeln Sie nicht durch Berlin zum Beispiel auf einem schönen, bequemen Fahrrad?
Nein.
Sie fahren nicht mehr Auto, glaube ich.
Also, nee, ich fahre nicht mehr. Nein. Ich fahre noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. So.
Sie hatten, glaube ich, meinen Chrysler, der hatte eine Farbe, so ein Cabriolet, treibt. Treibholz, kann das sein? Ein nicht grau, nicht beige, da hat sich irgendein Redakteur mal drüber ausgelassen, dass sie im Cabriolet vorfuhren mit dem Farbton Treibholz.
Das aber kann gut sein, aber das weiß ich auch nicht mehr, das ist schon lange her.
Was mich sehr erstaunt hat, ist, dass es tatsächlich noch bewegte Zeugnisse gibt aus ihrer Kindheit, weil ihr Vater damals schon mit 8mm Film und Dias gearbeitet hat oder das Ganze dokumentiert hat.
Ja, Dias haben wir von damals nicht mehr, aber Film.
Film. Das lebt deswegen noch zugänglich, weil es vergraben wurde. Ja. Als man vertrieben wurde in der Hoffnung, dass man zurückkommt und es wieder ausgräbt und wieder hat.
Ja, zusammen mit Silber und mit allen möglichen wertvollen Sachen. Und das hat dann jemand gefunden. Mhm. Dann hat natürlich das Silber und all die Dinge genommen, aber den Filmen konnten sie nichts anfangen und die kamen dann auf Umwegen zu meinem Onkel, dem Bruder meines Vaters, und der hat uns das dann gebracht.
Wahnsinn. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Sieht man sich das mehrmals an oder sieht man das einmal und ist ergriffen und lässt es dann
gehen? Nein, ich sehe es mir ja privat nie an, sondern immer, wenn es in irgendwelchen Sendungen auftaucht.
Ach so, Sie geben das schon weiter sozusagen.
Ja, das waren vielen, vielen Sendungen.
Sachen eingraben, Silber, Porzellan, weiß ich nicht, vielleicht auch Pelze. Erinnern Sie sich an diese Aktion oder waren Sie zu klein?
Da war ich nicht dabei.
Mhm. Okay. Zur nächsten Musik. Monty Python. Monty Python haben Sie, weiß ich nicht, nach Deutschland geholt, kann man das sagen?
Ja. Nach 1971 habe ich sie überzeugt, nach Deutschland zu kommen. Und wir haben 1971 und 1972 jeweils eine 45-Minuten-Sendung mit ihnen gemacht. Und das war sehr, sehr mutig, weil das in Deutschland überhaupt nicht ankam damals.
Was glauben Sie, woran das liegt?
Das ist ganz fremder Humor. Heute sind wir ja alle globaler und die Engländer wissen mehr über die Deutschen wissen mehr über die Engländer, über die Franzosen, über die Amerikaner. Mhm. Das war damals nicht so. Da war man deutsch, aus. Und die Engländer waren Engländer, auch aus. Die Franzosen waren Franzosen. Also ein Austausch gab es kaum, vielleicht auf irgendeiner ganz hohen kulturellen Ebene. Man spielte auch französische Opern oder sowas, aber so einmal im Alltag und auch gerade beim Humor und so gab es keine grenzüberschreitenden Gemeinsamkeiten. Und da kam dieser Humor war ja sogar für die Engländer ungewöhnlich. Mhm. Und umso mehr natürlich für die Deutschen, ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen. Da gab es so eine Bewertungsliste damals von +10 bis -10. Damals wurde ja auch die Quote noch durch Telefonanrufe ermittelt. Und bei der Gelegenheit wurde gefragt, welche Note geben Sie in der Sendung? Da hat diese Sendung -7.
Es war aber auch wirklich total anarchistisch, was da teilweise ablief. Ja. Und ich habe immer die Leute beneidet, die sich das im Original angucken konnten. Man war immer auf die Synchronisation angewiesen, weil das doch schon sehr special war und man das wahrscheinlich gar nicht verstanden hat. Aber es war schon sehr außergewöhnlich.
Und das Verrückte war, dass es hier nicht ankam, aber das Verrückte war auch, dass die überhaupt nicht raus wollte. Ich musste die überzeugen. Also mit vielen Argumenten und noch mehr Gin Tonics habe ich sie an einem Abend im BBC-Club überzeugt, dass sie nach Deutschland kommen sollen. Das wollten die gar nicht.
Ihr scheiß Franzosen, gib mir doch, ihr glaubt, ich spinne. Ich erinnere mich gerade an diese Szene in dieser komischen besetzten Burg, wo sie dann tote Kühe mit so einem Katapult über die Zinnen. Wundervoll, wundervoll. Ja, ja. Gut, und wir hören jetzt von dieser verrückten englischen Rasselbande, der Clique der gefährlichen Linksabbiegerschilder, wenn Sie verstehen, was ich meine. Always look on the bright side of life.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
Dies ist eine Wiederholung einer lang zurückliegenden Sendung. Zu Gast war der Moderator Alfred Biolek. Ich führte dieses Gespräch im Dezember 2009.
Radio 1. Hörbar Rust.
Alfred Biolek ist heute hier zu Gast. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken wollen, mit was auch immer und woher auch immer, an dieser Stelle dann also all diejenigen auch gegrüßt, die das Ganze per Podcast hören oder in irgendeiner anderen Stadt oder irgendeinem anderen Land. Hier unsere Adresse hörbar@radio1.de. So, Alfred Biolek ist hier, der eben schon erzählte, für Sie war das gar nicht so schwierig, dort in Waiblingen nochmal neu anzufangen im Grunde. Sie waren sehr beliebt, Sie sind zum Klassensprecher gewählt worden, Sie waren ein mittelmäßiger Schüler, jetzt nicht so der totale Crack. Was erstaunlich ist, weil Sie später, glaube ich, Ihr Studium sehr, 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 sehr gut abgeschlossen haben. Mhm. Das gehörte zu den Besten in Baden-Württemberg, glaube ich.
Drittbeste in
Baden-Württemberg, ja. Okay, da haben Sie sich richtig reingekniet wahrscheinlich. Dieses Jurastudium, kam das, weil Ihr Vater das so wollte oder wollten Sie das?
Nein, nein, das war schon. Also es hatte zwei Gründe. Erstens, weil mein Vater traurig war, dass die ersten zwei Söhne beide nicht Jura studiert haben und nicht seine Praxis übernehmen konnten. Der eine war ja schon gestorben, schon 51, der älteste Bruder.
Der ist zwar aus dem Krieg zurückgekommen, aber hatte dann einen Tumor.
Hirntumor. Und der andere hat Theologie studiert und dann sollte also der dritte möglichst Jurist werden und vor allem Anwalt werden, also die Praxis übernehmen. Aber es war auch so, dass ich keine speziellen Begabungen hatte, also weder sprachlich noch Physik oder Chemie oder irgendwas, was mich jetzt so fasziniert hätte. Mich hat das Entertainment fasziniert. Ich habe 200 Witze mindestens auf Lager gehabt und habe dauernd alle Gesellschaften, wo ich war, schon als Schüler unterhalten. Aber das kann man ja nicht studieren. Und sowas wie heute, dass man, was weiß ich, Medienwissenschaft oder überhaupt, also Medien, ich war ja selbst 10 Jahre Professor an der Kunsthochschule für Medien in Köln, das gab es ja alles gar nicht. Auch der Begriff Entertainer gab es nicht und so. Und was bleibt dann übrig? Und wenn dann sowieso auch noch die Weichenstellung vom Vater her so eindeutig ist, dann studiert man halt Jura. Und es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe es nicht widerwillig gemacht, sonst hätte ich ja auch nicht so ein gutes Ergebnis erzielt. Ich habe es richtig mit großem Engagement und Freude gemacht.
Und Ehrgeiz?
Ja, auch ein bisschen, sicher, ja.
Sie haben in Freiburg, München und Wien studiert. Ich glaube, in Wien war ein ganz
nur ein Semester in Wien, ne? Weil das österreichische Recht ein anderes ist als das deutsche und es wäre nichts anerkannt worden. Und das Einzige, was ich machen konnte, und das war halt ein Semester, war Völkerrecht, das ist überall dasselbe, Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie, sowas konnte man, das habe ich dann da belegt, damit das hier auch anerkannt wurde.
Und Ihre Examensarbeit drehte sich ja auch nicht um deutsches Recht, sondern um englisches Recht.
Das ist dann Rechtsvergleichung. Die Haftung des Herstellers mangelhafter Ware nach englischem Recht.
Nach englischem Recht? Warum nach englischem Recht?
Ich bin eher per Zufall während des Studiums in ein Seminar von einem Professor gekommen, Professor Kämmerer, der war Spezialist für Rechtsvergleichung. Aber das war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da, das war nicht so, dass ich sagte, ich muss jetzt sowas machen. Ich bin da in dieses Seminar gegangen, das hat mich interessiert. Und da ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden und ich durfte dann bei ihm Korrekturassistent werden, bevor ich das erste Examen hatte. Das war sehr ungewöhnlich. Und dann entwickelte sich so eine Beziehung, habe dann auch nach dem Examen bei ihm wissenschaftliche Hilfsarbeiter, wurde ich dann, habe also auch bin nicht gleich Referendar geworden, sondern ein Semester bin ich noch in Freiburg geblieben bei diesem Professor Kämmerer. Und er hat mir dann angeboten, ob ich nicht ein ähnliches Thema, wie ich es bei ihm im Seminar gemacht habe, als Doktorarbeit mache.
Hatte das irgendwas mit Regenschirmen zu tun? Ob ein Regenschirm auch beim zweiten Mal noch?
Nein.
Also da Fantasie.
Da ging es um eine verweste Schnecke in einer
Rotbierflasche.
Ja,
wirklich?
Ja. Und das war eben das Thema, der Hersteller hat keinen Vertrag mit dem Abnehmer. Dieses Rootbier ist so ein dunkles Bier, aber es ist kein Bier. Das gibt's in Deutschland nicht. Und es ist wie Cola zum Beispiel. Also man sieht nicht, was in der Flasche ist. Und die Frau hat das gekauft, hatte einen Vertrag nur mit dem Händler, aber der Händler hatte ja keine Schuld, dass da diese verweste Schnecke war. Und der Hersteller hatte keinen Vertrag. Und da wurde eben festgestellt, in so einem Fall haftet der Hersteller. Sie hat dann, als sie das letzte Stück ausgegossen hat.
Nein, wir wollen nicht. Nein.
Und dann hat sie geklagt wegen Schmerzensgeld.
Also so eine verweste. Und hat sie das bekommen?
Ja.
Wie viel? Wie viel kriegt man für das Schlucken einer verwesten Schnecke?
Außerdem war das in Pound.
Stimmt, okay. Sie haben während des Studiums Kabarett gemacht.
Ja.
Und zwar einmal, glaube ich, sogar gegründet, eine Gruppe, das Trojanische Pferd.
Pferdchen.
Und
das Trojanische Pferdchen.
Pferdchen, das sind die Feinheiten, sehen Sie. Und die kleine Showbude.
Ja, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Das Trojanische Pferdchen war ein richtiges Kabarett, also mit Texten und mit Szenen und so, also wie Lach- und Schießgesellschaft oder sowas. Und die kleine Showbude, das war mehr so musikalischer, so Nonsens, so ein bisschen, also heute würde man mehr Comedy sagen. Und da sind wir so auf Bällen aufgetreten und auf Weihnachtsfeiern und allen möglichen Sachen.
Da hatten Sie ja dann Ihre Bühne. Da hatten Sie ja dann dieses Ventil, das Sie nicht näher benennen konnten beruflich.
Aber das konnte ich nicht beruflich machen.
Nee.
Das war das Problem.
Aber ganz schöner Gegensatz, ne? Auf der einen Seite wirklich so Paragraphen, nüchtern, klar, logisch.
Ja. Wobei man ja etwas sagen muss, wenn man Anwalt wird, ist man ja auch ein bisschen im Showbusiness. Man tritt da auf mit dem Talar und hält da eine große Verteidigungsrede und vor den Richtern, vor den Geschworenen und so. Also da war schon so ein bisschen sowas. Zum Beispiel, ich habe auch manchmal gedacht, ach, Arzt wäre eigentlich auch ganz schön, aber dann so ein Chefarzt in der Klinik, wo man dann mit so einem ganzen Stab von Mitarbeitern in das Zimmer kommt und dann sind die alle ganz aufgeregt und so. Das ist ja auch Showbusiness. Also mich hat eigentlich immer so ein bisschen der Teil des Berufs gereizt, der etwas mit Showbusiness zu tun hat. Zirkus, Priester, alles.
Als Sie fertig waren mit dem Studium und Ihr Vater krank wurde, hat er Sie gebeten, Ihnen in seiner Kanzlei zu vertreten. Das haben Sie, glaube ich, für ein Jahr gemacht.
Ja, das ging damals noch. Das gibt's heute nicht, weil die Referendarzeit so lang war. 3,5 Jahre. Und da konnte man im letzten Jahr konnte man ministeriell bestellter Vertreter werden. Und das habe ich ein Jahr lang alles gemacht, was ein Anwalt macht. Ich bis zum Oberlandesgericht plädiert und vertreten.
In einer kleinen Stadt.
Jetzt und auch in einer Feld-Wald-Wiesen-Anwaltspraxis, wie man das so nannte. Also so Ehescheidungen und Verkehrsunfälle und so kleine Schadenersatzsachen. Also waren keine großen Sachen.
Nö, aber ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, wenn man die Leute ja zum Teil kennt oder vielleicht sogar alle kennt.
Nicht alle, aber viele, ja.
Und die dann so gegeneinander prozessieren, nicht? Das ist ja dann also wer zuerst kommt, den nimmt man dann wahrscheinlich.
Ja. Ja, der zu einem kommt und einen beauftragt.
Gut, aber theoretisch kann am nächsten Tag der Gegner da schön sagen, ach Mensch, Mist, ich wollte sie doch haben, jetzt entscheiden Sie sich mal, Herr Biolek. Gerät man da auch als Mensch zwischen die Fronten oder kann man sich immer auf seinen Beruf rausreden?
Ja, also ich erinnere mich nicht, dass ich jemals menschlich zwischen die Fronten geraten wäre. Aber auch das kann passiert sein, ich weiß es einfach nicht mehr. In meinem Leben ist so viel passiert. Das kann man gar nicht alles behalten. Also wenn ich mir vorstelle, allein die vielen Gäste in 12 Jahren Boulevard Bio jede Woche, davor schon die vielen Reisen, die ich gemacht habe, das alles, da erinnert man sich nicht, was in den 50er Jahren in der Anwaltspraxis los war.
Aber ich weiß, woran Sie sich erinnern und woran sich Helen Schneider ihr Leben lang erinnern wird.
Ja.
Die saß nämlich auch hier vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren, glaube ich. Und hat uns auch diese Geschichte aus ihrer Perspektive nochmal erzählt. Sie war zu Gast bei Ihnen in Bios Bahnhof.
Ja.
Und man kannte sie vorher noch gar nicht. Danach kannte man sie schon. Erzählen Sie mal.
Nein, sie war auch noch nie in Deutschland vorher. Und es kannte sie niemand. Es kannte sie auch in Amerika kaum jemand.
Und dann kam was. Dann haben Sie gesagt, so, Helen Schneider, jetzt singen Sie mal. Kam es denn dazu?
Naja, es war so. Ich habe mich ja dann mit ihr natürlich getroffen, also vor der Sendung. Und ich habe gesagt, Schneider, das klingt zu deutsch. Ja, mein Großvater, glaube ich, war Geiger, Violinist, Deutscher, Jude und ist ausgewandert, ist geflohen. Und ich habe sozusagen deutsche Wurzeln. Und da habe ich mir überlegt, wir müssen irgendwas machen. Sie hat natürlich zwei ihrer Lieder aus ihrer LP gesungen, Englisch, klar. Und ich wollte irgendetwas machen, was sie zu den Wurzeln wieder führt. Mhm. Und da habe ich mir irgendwie, entweder war es meine Idee oder ein Mitarbeiter, wir haben ja alles immer im Team auch besprochen und gefunden. Und da haben wir eben gesagt, sie soll eine Strophe von Sein Knapp in Rüsslein stehen, singen. Und das hat sie dann auch einstudiert in Deutsch und war ganz nervös. Und das hat sie bekannt gemacht in Deutschland. Die zwei Lieder aus ihrer LP.
Und dann kam Rock'n'Roll Gypsy. Und
alles mögliche. Aber bekannt geworden ist sie am nächsten Tag. Haben sehr, sehr viele Menschen über Helen Schneider und ihr Sein Knapp in Rüsslein stehen gesprochen.
Und das ist es, wie Helen Schneider das selbst empfunden hat.
Alfred Biolek. Das war Bios Bahnhof. Jetzt wisst ihr wirklich, wie alt ich bin. Also, Alfred hat mich gezwungen, dieses Lied zu singen. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. Es machte mich zum Rockstar in Deutschland. War so jung und morgenschön, lief es schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein.
Helen Schneider, wir haben noch einen aktuellen Song hinten dran gepackt, den sich Alfred Biolek wünschte, nämlich Just Like a Woman. Wir haben vorhin schon erwähnt, Sie haben am laufenden Band produziert, da kreuzte sich unser Leben zum ersten Mal, Herr Biolek, denn ich durfte es manchmal sehen früher mit Rudi Carrell. Mhm. Man hat natürlich immer versucht, sich zu merken, was zum Schluss, auf jeden Fall konnte man ja blanko immer sagen, das Fragezeichen und ja. Der Globus.
Ja.
Globus war ja immer eine Reise.
Reise, ja.
Was war das Fragezeichen? Irgendwas Ungewisses dann wahrscheinlich?
Immer was anderes. Das war immer was anderes.
Und als Produzent, inwieweit haben Sie auf diese Idee mit eingewirkt? Ich weiß immer nicht genau, was ein Produzent macht, ehrlich gesagt. Also war das mit Ihrer Idee oder haben Sie das ausgeführt als Regisseur sozusagen?
Nein. Die Idee, es war so, ich habe Rudi Carrell kennengelernt bei der Bavaria. Ich habe mit einem Holländer einen Abend gemacht mit Sketchen und so weiter und Songs. Er ist dort ein sehr berühmter Mann gewesen und immer noch, in Deutschland kam er nicht an. Und da war Rudi ein Gast für einen Sketch. Und dann sagte er, hat gehört, ob ich nachher zu ihm komme ins Hotel, bin hingegangen. Er hat gesagt, ich habe gehört, Sie gehen jetzt zum WDR. Was machen Sie da? Habe ich gesagt, eine Samstagabendshow soll ich machen, aber ich habe keine Ahnung, ich habe noch keine Idee. Ah, das trifft sich gut. Ich habe gerade die deutschen Rechte einer holländischen Samstagabendshow gekauft. Ja. Hieß Ehen van der Acht dort. Und das war dieses laufende Band, also der Titel erkannt, den haben wir dann entdeckt. Und dann bin ich zum WDR, habe gesagt, ich bringe eine Morgengabe, eine Idee und gleichzeitig einen Moderator, und die waren natürlich gleich begeistert. Und ich habe das dann produziert, das heißt, ich war der Redakteur, der Produzent, ich habe die Spiele mit Rudi ausgedacht, ich habe die Gäste engagiert, die da aufgetreten sind. Ich habe zusammen mit Thomas Wojtkiewicz die Kandidaten ausgesucht, also ich bin nach München, nach Hamburg, nach Berlin, ich bin nach Zürich und nach Wien, weil wir das ja, das war eine Eurovision-Sendung. Wir haben das, und ich habe mit Rudi zusammen alles entschieden und gemacht, außer seinen Konferenzen und seinen Pointen und seinen Gags, das hat er natürlich selbst gemacht, aber alles andere haben wir gemeinsam gemacht, die Spiele und dann eben auch, wer tritt dazwischen auf und singt und welche Prominenten kommen in die Spiele.
Hatten Sie jemals Kate Bush in einer Ihrer Sendungen?
Natürlich.
Natürlich, hallo, einmal.
Das war, nein, sie war in der ersten Bios Bahnhof-Sendung.
Und
es war ihr erster Auftritt im Fernsehen. Es war ihre erste Reise außerhalb von England, von London. Und das war so... Ja, das war für sie was ganz Besonderes und für mich auch. Und das Publikum hat das auch entsprechend zur Kenntnis genommen. Und sie war dann sehr bekannt in Deutschland, inzwischen nicht mehr so sehr. Also sie hat es nicht so gemacht wie Helen Schneider. Helen Schneider wurde ja dann ein Star in Deutschland und ist ja und lebt ja jetzt auch hier in Deutschland und hat ja überwiegend oder fast nur Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, Musicals gemacht hier im Theater des Westens und dann Platten und Songs und Rock und alles mögliche. Kate Bush ist eigentlich dann in England geblieben, hat dann auch viele Jahre nichts gemacht und hat jetzt, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei...
Gar nicht schlecht, das letzte Album vor 2-3 Jahren.
Ja,
genau.
Nochmal.
Das ist nämlich wirklich sehr, sehr schön.
Mir besorgt, ja.
Gut, aber wir hören jetzt natürlich ein älteres Lied, Sie erkennen es sofort. Hallo zur letzten halben Stunde mit Alfred Biolek. So, es ist 44 Jahre her, 1965, dass eine, ich glaube, ihre erste Moderation, ich kann mich auch täuschen, oder zumindest eine ihrer ersten Moderationen endete mit, ich darf Sie einladen, uns auch in der kommenden Woche zu sehen. Das Thema heißt Erholung für Oma und Opa, vielen Dank und auf Wiedersehen. Da sind Sie das erste Mal vor die Kamera getreten, haben so Sendungen...
Das war nicht ganz das erste Mal. Ich hatte davor schon Tipps für Autofahrer gemacht, dann der Drehscheibe, und das war Urlaub nach Mars.
Urlaub nach Mars, genau. Wie kam es denn überhaupt, dass Sie vor die Kamera getreten sind? Durch diese Kabarettauftritte, dass man Ihnen sagte, mach
die
das?
Die kannte man dort nicht, sondern dadurch, dass ich, als ich hinkam, war ich ja in der Rechtsabteilung, ich war einer der Mitarbeiter des Justiziars, also ein Assessor in der Rechtsabteilung, und da waren eben sehr viele abgeworben fürs Programm, für alles, für die Technik von den verschiedenen Sendern und kamen hin ohne Familie erstmal, suchten eine Wohnung oder ein Haus und wohnten im Hotel oder in einem sogenannten möblierten Zimmer, wie man das nannte. Mhm. Und abends mussten die ja irgendwo essen gehen und ich habe die alle unterhalten mit Witzen. Ich hatte so ein Lager von ungefähr 200 Witzen auf Lager und bin von Tisch zu Tisch und habe die mit Witzen unterhalten. Und da hieß es sehr schnell, wo geht der Biolek heute Abend essen? Da will ich auch hin, da werde ich gut unterhalten. Und das hat sich dann eben auch, da waren ja auch Leute aus dem Programm. Und als dann nach einem halben Jahr, am 1. April, begann der Sender zu senden, ZDF, und im Herbst wurden so Service-Sendungen installiert für Hausfrauen und so. Und eine eben für Autofahrer, Tipps für Autofahrer. Da hieß es, naja, der ist Jurist, das passt ja. Und unterhalten kann er auch. Also, und da hat man mich gefragt, ob ich das machen will. Ich habe mich nicht beworben.
In einem Tagesspiegel-Interview aus dem September haben Sie gesagt, wenn ich heute jung wäre, ich würde nicht nochmal zum Fernsehen gehen. Warum nicht?
Wahrscheinlich nicht. Ach ja, was man so immer alles sagt in so einem Interview. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Aber ich meine jetzt, das Fernsehen ist natürlich sehr beliebig geworden. Es gibt immer noch wunderbare Sachen und ich stehe zu dem Medium absolut. Das habe ich auch gesagt, als ich diesen Deutschen Fernsehpreis für mein Lebenswerk bekommen habe. Und es gibt ja fabelhafte Sendungen, die sind meistens spät abends. Aber was mich eben doch stört, und das kann ja niemand leugnen, ist, dass die Quote so eine starke Dominanz hat, nicht? Das ist heute doch wirklich ein ganz entscheidender Aspekt. Und das war eben früher nicht so. Und es gab eben nur wenige Programme und die Fernbedienung war nicht erfunden. Und da konnte man einfach sich ganz anders selbst verwirklichen, während man heute sozusagen eingebunden ist in ein System, das sehr stark ist und das dem Einzelnen nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt wie damals. Aber das sind ja alles immer so theoretische Sachen. Wer weiß, was ich machen würde, wenn ich jung wäre.
Sie gucken ja gar nicht so oft Fernsehen. Nee. Es gab auch eine Zeit, da haben Sie mal gesagt, ich gucke auch abends die Tagesschau gar nicht, weil ich mir am nächsten Morgen nicht die Morgenzeitung versauen
ja,
will.
Ja, das ist immer,
ist es immer noch so.
Ja.
Wie lange lesen Sie morgens? Sie schlafen?
Je nachdem. Manchmal muss ich früh raus, manchmal schlafe ich länger. Und dann lese ich die Zeitung, also beim Frühstück und dann auch später tagsüber. Es gibt ja immer auch noch die Zeit, einmal die Woche und so. Ja, ist toll. Ich lese meistens drei Zeitungen, Süddeutsche, Frankfurter und den Tagesspiegel.
Und haben Sie so einen Stapel mit ungelesenen Zeitungsbüchern, also diesen Teilen, weiß ich nicht, Feuilleton zum Beispiel oder Wirtschaft?
Nein, kaum, nein. Wirtschaft nehme ich sowieso als erstes raus.
Nicht Sport, ich dachte raus. Sport wäre das.
Naja, Sport sowieso, das ist klar. Ich weiß ja nicht, ob man Fußball mit F oder V schreibt. Also.
Sie haben mal, aber das war wahrscheinlich ein Scherz gesagt, als Bundespräsident, das Erste, was Sie machen würden, wäre Fußball verbieten.
Ja.
Sie mögen Sie diese.
Aber ein Scherz ist es.
Natürlich, klar. Wie ginge das auch?
Nein, aber es
macht Ihnen die Euphorie Angst, die Fußball auslösen kann?
Nein, aber es ist. Ich meine, es ist ein Sport und es ist jetzt Kult geworden und das ist mir zu viel. Es ist ein Hype.
Gut, dann sprechen wir über Zufall oder Schicksal. Was sagen Sie?
Also Zufall würde ich nicht sagen, sondern nicht suchen, finden und einfach die Dinge akzeptieren, die sich ergeben, etwas dran ändern. Also Schicksal klingt mir so unheimlich
vorbestimmt.
Ist ja, so und auch bisschen, schon so hochtrabend. So Zufall würde ich aber sagen, war, glaube ich, nichts in meinem Leben. Es hat sich einfach wirklich ergeben. Und es, ich habe auch kaum etwas, wie nennt
bereut,
man das?
Oder?
Ich habe kaum mich um etwas beworben, sondern es hat sich einfach alles ergeben. Ganz wenig. Nur also Boulevard Bio, da habe ich in der Zeitung gelesen, dass die ARD eine wöchentliche Talkshow machen will. Da habe ich mich gemeldet und noch in den 60er Jahren, als der stellvertretende Unterhaltungschef beim ZDF wegging, habe ich mich auch beworben. Das waren die einzigen zwei Sachen. Mhm. Alles andere hat sich ergeben.
Ja, die Frage ist, hat es sich zufällig so ergeben?
Das ist, also nee, ich glaube schon, also eher Richtung Schicksal, wenn ich auch das Wort ein bisschen zu abgehoben halte, aber eher in die Richtung als in die Richtung Zufall. Ja.
Und wenn Sie in einer Situation sind und sich entscheiden könnten, was Schlechtes zu tun, ohne dabei beobachtet zu werden, oder was Gutes zu tun, ist es dann Ihre gute Erziehung und Ihre Überzeugung, dass Sie sich für das Gute entscheiden, oder ist das, glauben Sie, an sowas wie Karma?
Weiß ich nicht.
Also es ist nicht so, dass Sie denken...
Ich habe darüber nie nachgedacht, warum ich solche Dinge tue. Das ist einfach... Das macht man.
Macht man. Mozart, Così fan tutte, ja. Das ist ein aktuelles Stück, das gerade aufgeführt wird im E-Werk.
Ja, aber es heißt nicht nur Così fan tutte, sondern es heißt Così fan tutte, Sex, Lügen und TV.
Ja.
Denn es ist eine Mischung aus einer Fernsehshow, die natürlich nur auf der Bühne stattfindet, aber es wird so getan, als wäre es eine Fernsehshow. Ich bin der Moderator, es ist eine Hochzeitsshow. Ich bin sozusagen der Nachfolger von Linda de Mol.
Linda de Mol, stimmt.
Und in dieser Hochzeitsshow passiert das, was in der Oper eigentlich in der Handlung schon passiert. Das heißt, die Idee dieses Abends ist zu zeigen, dass was man heute so teilweise auch schrecklich findet oder sehr trivial oder banal im Fernsehen, also nicht nur in so einer Hochzeitsshow, sondern auch in Big Brother und so weiter, also Sex und Lügen und Verführung und der Verführung nicht standhalten, sondern nachgeben. Das gibt's alles schon bei Mozart von vor 200 Jahren. Das ist das Unglaubliche. Nur, dass das eben, wenn man es in der Oper erlebt, erstens versteht man kein Wort, was italienisch gesungen wird. Zweitens, durch die Musik wird das natürlich in einen Tempel und in eine Höhe gehoben. Während, wenn man das so wie im Fernsehen macht, und das machen wir teilweise auf der Bühne, ich als Moderator und die Sänger als Teilnehmer dieser Show, dieser Fernsehshow, dann ist es natürlich sehr trivial. Der Abend selbst lebt davon, dass man kurz so tut, als wäre man in dieser Fernsehshow, und dann fangen die sofort an zu singen, und in dem Augenblick, wo die singen, Berliner Symphoniker spielen, wunderbar ausgesuchte junge Sänger, auf einmal kriegt das Ganze ein Niveau und einen Stil und eine wunderbare Klasse, würde ich mal sagen, und man vergisst, dass es eben noch ganz trivial war.
Und das E-Werk als Kulisse ist der gewollte Bruch, die Modernisierung, die Provokation?
Naja, der Christoph Hagel, der das macht, sowohl Regie als auch Dirigat, der hat ja letztes Jahr die Zauberflöte in der U-Bahn gemacht. Also der macht so, der hat auch schon zwei Opern im Bode-Museum gemacht und hat eine Show im Wintergarten gemacht. Das ist das so, wie er diese Sache mischt aus Oper, wirklich klassische Oper auf höchstem Niveau und dieser trivialen Fernsehshow, sowas würde in ein Theater gar nicht so passen. Also dieses E-Werk ist ja ein reiner Industrieraum, in den wurde für die Produktion eine Drehbühne eingerichtet und es sitzt das Orchester daneben und dann eine Tribüne für 550 Zuschauer, und es ist sehr gut besucht und es kommt unglaublich gut an. Also die Leute toben am Schluss wirklich.
Der Regisseur sagt, es sei eine Screwball-Komödie mit der Musik Mozarts geworden. Das sei das eigentlich ästhetisch Experimentelle an der Show. Also angelehnt wahrscheinlich an Sex, Lies and Videotapes, kennen Sie alles als Film. Also Sex, Lügen und TV und Alfred Biolek als Moderator auf der Bühne.
Ja.
Und wir hören jetzt die Ouvertüre von Così fan tutte. So, das ist das Ende gewesen. Noch nicht ganz das Ende der Sendung. Ich kann diesen Mann unmöglich aus dem Studio gehen lassen, ohne dass er uns ein gutes Rezept verrät. Und da ich Sie eingangs schon mit den ganzen Pasta-Soßen ein bisschen angekündigt habe, tun Sie uns auch den Gefallen und schenken uns das Rezept für die Zubereitung eines schönen Pestos.
Okay. Da gibt es in dem vegetarischen Kochbuch, das ich mit Witzigmann gemacht habe, Eckhard Witzigmann, ein Spaghetti mit Kürbiskernminzpesto.
Gott,
das ist was Besonderes. Und da werden geschälte Mandeln und Kürbiskerne. Also hier sind 15 geschälte Mandeln, 30 Gramm Kürbiskerne, das kann man aber auch so ein bisschen nach Auge. Die werden geröstet in einer Pfanne und kommen dann, das lässt man abkühlen, und das kommt dann mit Knoblauch, einem Esslöffel geriebener Zitronenschale, natürlich Bio-Zitrone, das ist klar. Und diese abgekühlten Kürbiskerne und Mandeln, das kommt zusammen mit ein bisschen zerkleinertem Parmesan in einem Mixer, und da kommt Olivenöl dazu.
Ja.
Und zwar insgesamt immer 175 Milliliter, aber auch das mache ich dann mehr nach dem Auge. Und da tut man zuerst die Hälfte des Olivenöls und nach unter weiterem Rühren im Mixer das restliche Olivenöl so langsam dazugeben.
Basilikum ist bis jetzt noch gar nicht dabei.
Ist auch gar nicht. Das ist dann mit Minze. Und da kommt dann Minze.
Ja, natürlich,
also
haben Sie ja
das habe ich noch vergessen. Diese Minze, die kommt eben zu Minze und Petersilie. kommt auch in den Mixer. Also im Mixer ist Minze, Petersilie, Kürbiskerne, Mandeln, Knoblauch, Zitronenschale, ein bisschen Salz, Pfeffer und das Öl. Und das wird dann, ja, mit Salz und Pfeffer schmeckt man am Schluss ab. Ne? Und das auf die al dente gekochten Spaghetti. Mm. Ganz toll.
Oh Gott.
Was ja. Besonderes.
Ich habe mal gelesen, dass Sie einen tiefer gelegten, sechsflammigen, freistehenden Gasherd haben.
Ja.
Das ist so super.
In weil der ich Mitte so, der Küche.
Oh, ein Traum. Wahrscheinlich auch so eine Riesenküche. Aber es klingt so, wie manche Menschen so über ihre getunten Autos sprechen.
Ja, ja.
Können Sie über den tiefer gelegten, sechsflammigen, freistehenden...
Ja, was freistehenden, für manche das Auto ist, ist für mich der Herd. Da haben Sie recht.
Ihre erste Wohnung hatten Sie, glaube ich, tatsächlich auch, als Sie zum ZDF kamen.
Ja.
Vorher hatten Sie, haben Sie immer in möblierten Zimmern gewohnt.
So schön sagt,
gibt
ja.
es aus dieser Zeit, aus dieser erste Wohnungszeit, gibt es von damals noch irgendeinen Einrichtungsgegenstand, den Sie...
Natürlich, mein Küchentisch.
Wirklich?
Den habe ich für die erste Wohnung gekauft und die Stühle dazu. Und die natürlich der berühmte Küchentisch.
Das ist der an dem mit dem alles, Ring.
Sie
haben sich, das muss man kurz... Oder erklären Sie es doch, die Geschichte
ist so schön. Ein Freund hat einen Ring machen lassen und statt des Edelsteins oder des, ist ein Stück von diesem Tisch.
Von dem Holz,
unten, ja. Von dem Holz, natürlich nicht oben von der Platte, sondern ganz unten. Von, das sind so dicke Füße, es ist ein Röntisch. Und der hat so eine ganz dicke Platte aus einem wunderbaren, sanften, weichen Holz. Und alle, die kommen, die gehen mit den Händen so über das Holz. Und da haben schon sehr, sehr viele interessante Menschen gesessen.
Wie viele Menschen passen da ran?
Acht maximal.
Also den kann man auch nicht ausziehen oder verlängern?
Nein, das ist eine Riesenplatte, eine wunderbare Platte, acht genau.
Warum heißt das Röntisch? Heißen die?
Das weiß ich nicht. Wir haben das recherchiert für unser, also zusammen mit dem Autor meiner Biografie und sind nicht dahinter gekommen, wieso das Röntisch heißt. Also wir haben alles mögliche mit Museen und so, keine Ahnung.
Nichtsdestotrotz soll verraten sein, dass die von Alfred Biolek gegründete Stiftung 2005 Hilfe für Afrika heißt. Man hat sicherlich die Möglichkeit, da auf einer Homepage sich zu
Alfred
vertiefen.
Alfred Biolek Stiftung Hilfe für Afrika. Mhm. Da geht es um Aufklärung von Jugendlichen in Sachen HIV/AIDS und unerwünschte Schwangerschaften.
Gut, Sie haben da auch eine ganz außergewöhnliche AIDS-Schleife oder wie sagt man, Solidaritätsschleife.
Ja, das ist die berühmte AIDS-Schleife und das ist die von Swarovski.
Dann auch ganz schön.
Ich habe einen Award bekommen für meine Tätigkeit in Afrika in Sachen HIV-AIDS-Aufklärung. Und da wurde mir das an dem Abend überreicht.
Die glitzert in tausend kleine Steinchen und ein sehr großer. Gut, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren nach all den Jahren, denen wir es schon mal versucht haben,
danke,
aber Sie nie Zeit hatten. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der Bühne.
Danke.
Also eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen.
Danke, ebenfalls.
Und wir hören uns nächsten Sonntag hoffentlich wieder, wenn Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir beenden die Sendung mit der Träumerei von Robert Schumann.
Das war Schön, dass ihr da wart. Ein paar Gespräche mit inzwischen verstorbenen Gästen der Hörbar. Nächste Woche in unserem Hörbar-Rust-Spezial Schön, dass ihr da wart, der Unternehmer und bis zu seinem Tod Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein. Und ab Mitte September geht's dann weiter mit aktuellen Episoden und wieder tollen Gästen.